Guten Abend miteinander. Am Samstag, 13. März 1993, am Abend um 8 Uhr, finden wir das Fisch in der St. Martinskirche. Die Tauffeierung von Le Laudi di San Francesco d'Assisi vom Hermann Sutter statt. Es ist das ein Oratorium für Soli, Chor, Kinderchor, Orgel und Orchester. Es trägt die Opusnummer, also die Werknummer 25. Als Solisto haben die Verantwortlichen von der Aufführung gewinnen die Brigitte Imber, Sopranistin, die schon zum Teil im Freischütz hat mitgeschafft, nachher die Altistin Mariana Choromila und schließlich noch der russische Tenor Valentin Prolat und der Bass Jakob Will. Wir werden sicher Gelegenheit haben, eben diese Solisto einmal später, sagen wir in der Oberwalliser Presse oder sonst was, vorzustellen. Jetzt wäre es natürlich noch wichtig zu wissen, wer die Aufführung macht. Da ist eine ganze Liste von Aufführenden. Zuerst einmal die Fisper Spatzen, nachher der Walliser Kammerchor und das Orchester Le Laudi. Konzertmeister ist das Mal der Paul Locher. Aber die musikalische Leitung vom Ganzen hat der Eugen Meyer, Musikdirektor in Fisp. Neben dem ist auch noch die Frau Gabi Studer hier im Studio von Radio Rotto. Ich begrüße beide zusammen ganz herzlich zu der Aufnahme. Und ich wollte vielleicht die erste Frage von Eugen Meyer hier stellen. Herr Meyer, der Hermann Sutter ist vielleicht im Oberwallis noch nicht gerade der Begriff, was er der vielleicht mit der Zeit ist. Wer ist eigentlich der Hermann Sutter?
Ja, wegen dem Bekanntheitsgrad könnte man ungefähr so sagen. Er war etwa so bekannt wie der Ernest Ansermet in der Weltschweiz. So ist auch der Hermann Sutter in Basel um 1910 bis 1920, wo seine grösste Tätigkeit war, bekannt gewesen. Der Hermann Sutter ist geboren 1870 in Kaiserstuhl, gestorben 1926 in Basel. Der Vater war Lehrer und Organist, ist dann gleich mal gezögert ins Städtli Laufenburg und hat seinen Sohn unterrichtet. In Basel hat der Hermann Sutter ein humanistisches Gymnasium absolviert und hat aber danebenbei beim Hans Huber Musik studiert. Nach der Matura hat er dann wirklich alles, seine ganze Kraft für die Musik eingesetzt. In Stuttgart und Leipzig hat er studiert, ist als 22-Jähriger wieder in die Schweiz zurückgekommen und hat dann in der Umgebung von Zürich verschiedene Männerchöre und Gemischtechöre übernommen. Ist dann 1894 auch Organist geworden an der neuen Kirche Zürich-Enge. Hat auch können als Nachfolger von Friedrich Hegar die Leitung vom Gemischtechor Zürich übernehmen. Aber kurz darauf ist er nach Basel berufen worden. Und zwar hat er können die Sinfoniekonzert leiten von der Allgemeinen Musikgesellschaft, ist auch Dirigent worden vom Gesangsverein und von der bekannten Liedertafel. Vor allem ist aufgefallen, dass er ein ganz fantastischer Dirigent war beim Fest von der Allgemeinen Deutschen Musikgesellschaft. Und dort hat er sich internationales Ansehen erworben. Hat auch 3 Jahre vorübergehend einmal die Direktion von der Musikschule und vom Konservatorium übernommen in Basel. Die Universität Basel hat ihm 1913 den Ehrendoktor überreicht und als Dank hat er dann eine Sinfonie komponiert, eine einzige in D-Moll. Von seinen Kompositionen, er hat natürlich sehr viel zu tun gehabt in Basel als Direktor von der Allgemeinen Musikgesellschaft als Dirigent und hat aber doch trotzdem nebenbei etwa 16 Lieder gemacht und dann sehr viel Kompositionen für Gemischtenchor, Männerchor, Begleitung mit Orchester oder Klavier. 2 Festspiele hat er gemacht, 3 Streichquartette, 1 Sextett, 1 Violinkonzert und eben die erwähnte Sinfonie. Und als Hauptwerk dann Le Laudi, und zwar zum Jubiläum, nämlich 100 Jahre Basler Gesangsverein. 2 Jahre von seinem Tod.
Herr Meyer, Le Laudi, das klingt so fremdländisch. Wir haben vorher gesagt, dass da irgendwie der Titel steht, Le Laudi di San Francesco. Was wäre zu dem grossen Werk zu sagen, frische Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerade Le Laudi, da wissen vielleicht ein Haufen noch nichts davon.
Ja, da ist eigentlich schon der Franziskus von Assisi schon dran gewesen. Denn Le Laudi, das ist eigentlich sein Sonnengesang. Cantico del Sole. Er hat 1924 das komponiert in Sils im Engadin oben. Der herrliche Text, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen wissen, woher aus der Text kommt, dann müssen wir ein bisschen nach Italien ziehen. Dort ist er, der Francesco, eigentlich hat er zuerst geheißen Giovanni, 1182 geboren in Assisi. Der Vater ist zurückgekehrt von Frankreich, er war ein Tuchhändler gewesen, angesehener Kaufmann also, und hat dann gefunden, na, der heisst jetzt Francesco. Der junge Bub ist herangewachsen und er ist eher ein Zarter gewesen von Statur, aber ungemein ein Intelligenter und ist eine Führernatur gewesen, sodass er immer ein Rudel Buben um sich herum hat. Heute würde man sagen, ist der Anführer fast von einer Band. Auf jeden Fall, die Oberstadt und die Unterstadt haben sich immer Schlachten geliefert. Jetzt muss man noch eins wissen, Assisi und Perugia sind immer im Kampf gegeneinander. Und einmal ist er gefangen worden und er hat also schon als 18-Jähriger ist er in Gefangenschaft gekommen und hat die mittelalterlichen Gefängnisse kennengelernt, die ja ganz furchtbar gewesen sind. Man hat nicht können stehen drinnen, noch können sitzen. Der Vater, Gott sei Dank, hat ein bisschen Geld gehabt und durch ein Lösegeld, wie so oft in seiner Zeit, ist er auch wieder befreit worden, ist heimgekommen, sehr krank gewesen. Und vielleicht ist er ein bisschen nachdenklicher gewesen nachher, und man weiss es, er hat das später selber mal geschrieben, er hat bei einem so einen Streifzug, wo er mit der Jugend übermütig durch die Gassen gezogen ist, plötzlich hat er fast etwas wie eine Vision gehabt. Und hat dann irgendwie plötzlich gefunden, man könnte ja noch etwas anderes tun.
Könnte man aber nicht sagen, dass er euch ein grosser Naturfreund war. Ich meine, der Sonnengesang, das hat etwas mit der Sonne zu tun.
Ja, jetzt kommen wir eigentlich auf den springenden Punkt. Er hat nämlich nachher, vielleicht muss ich noch das gerade beifügen, er hat dann eine Kirche renoviert und seine Kumpanen haben ihm geholfen dabei, hat aber das Geld vom Vater gebraucht, der natürlich erbost war. Nachher hat er ihm die Kleider hergeschmissen und von dort her ist er in Armut gelebt. Er hat aber nicht wie in seiner Zeit, wenn sich jemand in eine einzige Leid zurückgezogen hat, die Welt gehasst. Nein, er hat die Welt gern gehabt. Er hat jede Blume, jeder Kreatur, jedem Wurm, jeder Schneck, natürlich auch jedem Mitmensch, einfach den Schöpfer gesehen. Immer in Liebe zu diesen Kreaturen hat er dann nachher ist der Sonnengesang, kann man sagen, entstanden.
Und der Sonnengesang, das ist jetzt also der Text, auf dem der Hermann Sutter sein Grosswerk gemacht hat.
Das ist richtig so. Es sind eigentlich 9 Bilder, so grosse Gemälde von diesen Kreaturen. Wir können vielleicht dann nachher einzeln durchgehen, wo er eigentlich in einem wunderbaren Gemälde hat also der Komponist das dargestellt. Jedes ist anders, aber trotzdem ist eine grosse Einheit drin durch die musikalische Gestaltung, die der Hermann Sutter gemacht hat.
Also ihr habt gesagt, das ist in einzelnen Bildern aufgebaut, das grosse Werk. Jetzt, wenn ich da im Text nachschauen tue, was ihr mir vorher gegeben habt, bin ich ganz froh, dass ich einmal den Text grundsätzlich gesehen habe. Fährt das so an? Allmächtiger, gütiger und erhabener Herrscher, alles Lob ist dein, alle Herrlichkeit und Ehre, und dir gehöret jede Segnung. Dir allein nur, erhabener, sind sie eigen, und von den Menschen dich zu nennen, ist keiner würdig. Sei hochgelobt, Herr, unser Herrscher, mit allen deinen Kreaturen, im Besonderen der edlen Schwester Sonne, die uns den Tag bringt und erleuchtet durch ihre Strahlen. Und sie ist schön und scheinet herrlich in mächtigem Glanze. Von dir, Erhabener, ein Bild und Gleichnis uns zu künden. Mir scheint, das ist auch gerade von der Schwester Sonne die Rede. Hat auch der Sonnengesang von daher den Namen bekommen?
Ja, ganz bestimmt. Denn wenn man an die Landschaft denkt, dort unten, die herrliche Sonne, ist ganz bestimmt mit, das ist so der Grundgehalt von dem. Und er fährt ja auch so an. Und zwar nimmt er mit archaischen Mitteln in der Harmonik, altkirchlichen Stil. Und da sieht man gerade zum Beispiel, dass er den gregorianischen Gesang nimmt, nämlich das, wenn der Priester das Gloria anstimmt, das ist die genau gleiche Melodie, wo er anfängt, Altissime, Altissimo, Omnipotente, Buon Signore. Das macht dann der Tenor ganz allein.
Den wir gerade mal da schnell reinhören. Jetzt haben wir gerade ein bisschen geschwind aufgekehrt, aber ihr habt gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass da ein Haufen Sängerinnen und Sänger dran sind. Herr Meier, wie müssen wir sich das genau vorstellen? Wer hat da mitgesungen?
Ja, wir haben ja jetzt gehört, mal den Tenor, und dann kommt der Grosschor, übernimmt das gleiche Thema, aber dann das jubelnde Thema stimmt dann der Kinderchor eigentlich an. Und man hat dann immer wetteifert, den Tenor, den Grosschor und den Kinderchor miteinander, um den herrlichen Glanz von der Sonne darzustellen. Das wäre eigentlich der erste Chor.
Im zweiten Bild, wenn man so besser sagt, sehe ich gerade, heisst in der Text so: Sei hochgelobet, unser Schöpfer, durch Bruder Mond und alle Sterne am himmlischen Gezelte. Sie funkeln so kostbar und helle. Aus dem kann man vielleicht sehen, dass der heilige Franz doch einen Blick auf das Universum, er hat ja schon die Sonne, jetzt kommt noch der Mond und Sterne, dass er einen Blick auf das Universum geworfen hat. Herr Meier, was sagen Sie da dazu?
Also es gibt in der ganzen Chorliteratur vielleicht selten ein Werk, das so wunderbar die Kühle der Nacht kann darstellen kann. Und zwar erreicht er das mit Streicher, sehr viel geteilt Streicher mit Flageolett und nachher einzelne Streicher den Arpeggio machen und dann aber Klavier, Harfe und Celesta. Und dann singen die Solisten, die vier Solisten, nacheinander ganz hoch eine Kantilene, wo hier und da unten vom Chor sekundiert wird.
Ich glaube, wir werden das gerade mal anhören.
Thank you.
Das war also das zweite Spiel gewesen. Herr Meier, ihr habt vorher gerade davon geredet, dass da ein Celesta vorkommt. Das ist ein eigenartiges Instrument, sehr wahrscheinlich. Wie seht jetzt ihr das?
Ja, da hat er natürlich benutzt, und zwar immer nachschlagen, also auf der guten Teil kommt das Klavier und nachschlagen kommt der Celesta ganz in der Höhe und natürlich durch die Klangblättchen, die da angeschlagen werden, eine zauberhafte Atmosphäre, so flimmernde Sternenhimmel herzaubern. Jetzt vielleicht zum 3, also das ist ein Quadrupelfuge, sagt man dem, und zwar sind das vier Themen. Und zwar der Wind, wo gepeitscht wird. Der Wind hat zwei Themen. Und nachher Sommerluft und Nebelsohr ist ein drittes Thema. Und dann nachher Lebensatem, wo in der Kreatur eingeblasen wird. Das ist das vierte Thema. Es ist ein außerordentlich dichtes Werk. Und also von mir aus zum Einüben war das Schwierigste gewesen.
Da könnte man also sagen, dass nicht nur der Bach komplizierte Fugen hat gemacht, sondern dass auch Leute, die näher an ihn stehen, keine Fugen machen
konnten. Ja, da sieht man nun tatsächlich, dass der Hermann Sutter eine ganz grosse Kenntnis gehabt hat. Und vielleicht muss ich etwas sagen, er hat ganz gern Bach und Mozart dirigiert, ist aber eigentlich aufgewachsen mit Pfitzner, dann Reger zu selber Zeit. Und sogar noch ein bisschen Strauss, oder? Alle das hat er irgendwie natürlich aufgesogen und hat es doch verwerten können.
Aber ich glaube, es wäre jetzt Zeit, dass wir gerade mal den dritten Text kehren, also das Bild Nummer 3. Und da hat der Heilig Franz Folgendes geschrieben. Gelobet seist du, Herr mein Schöpfer, vom Bruder Sturmwind und von Sommerluft und Nebelflor und vom Heiteren wie jedem Wetter, die du sendest, allen deinen Kreaturen Lebensodem zu spenden. Und der Sutter hat daraus das gemacht, was wir jetzt gerade mal anhören wollen. Das also das dritte Bild. Und wenn ich jetzt weitergehe, sehe ich da, dass das vierte Bild mit Solo-Quartett überschrieben ist. Quartett, das hat mit vier zu tun. Herr Meier, ich gebe auch das Stichwort Solo-Quartett. Jetzt ist aber das ein bisschen näher erklären.
Da wären also im Solo-Quartett die vier Solostimmen, Sopran, Alttenor und Bass, solistisch eingesetzt. Vielleicht auch nach dieser gewaltiger Quadruppelfuge, dass der Chor wieder ein bisschen ausruhen kann, hat der Hermann Sutter den nächsten Text, der vom Wasser handelt, den Solisten übergeben. Und das ist noch relativ sehr schwierig, auch harmonisch, durch natürlich dann ein bisschen schwierigere Sachen ins Maul legt, wenn man so darf sagen. Und schließlich sind das Profi. Dann nimmt man an, dass die das können und auch viel mehr Farbe Tupfer würde da hersetzen.
Ihr habt gesagt, dass also in dem Abschnitt von dem Werk das Wasser dran kommt. Und ich sehe gerade, tatsächlich heisst der Text: Dich lobe unsere Schwester, o Herr, die rieselnde Quelle. Sie dienet uns in Demut und mit Freudigkeit und in Klarheit und Reine. Der Hermann Sutter hat daraus das gemacht. diesen vier Solisten dinge wir natürlich noch länger zuhören. Aber unsere Zeit geht und ich wollte doch ein ganz wichtiges Bild hier noch gerade diskutieren, nämlich das Bild Nummer 5. Und der Text von dem heisst: Gelobet seist du, unser Herrscher, von unserem Bruder, dem Feuer, denn durch ihn erleuchtest du die dunklen Nächte und ist voll Schönheit, Wärme und sprühendem Glanz und voller Riesenkraft und Stärke. Herr Meier, ein wunderbarer Text. Jetzt, ich weiss nicht, musikalisch, was müssen wir da bemerkenswert zu dem Abschnitt vom Werk sagen?
Es ist interessant, dass gerade das Nummer 5 ist, also in der Mitte ist der kräftigste Aussage, der kräftigste Block, nämlich das Feuer. Und der hat eine musikalische Form genommen und gewählt, eine Passacaglia. Das ist eine Bassmelodie, die ständig kommt. Und darüber hat er, wenn die fertig war, zuerst hört man sie dann im Vorspiel einmal ganz allein. Und dort sieht man, wie er das macht, das Feuer. Das sind nämlich von der Geige hoch- und abstürzende Kaskaden, kann man fast sagen, die oben an der Spitze immer mit so instrumentiert sind, dass dann Holzbläser noch helfen, die Spitze zeigen. Also eigentlich immer, wie soll ich sagen, Feuerflammen. Man sieht eigentlich nur noch die Spitze. Und das, auf das muss man eigentlich achten, auch wenn dann der Chor singt. Man hört die schöne Chorkantilene, das sind 22 Variationen über dem Thema und ständig züngeln die Flammen hoch.
Man müsste sich also vorstellen, dass da ein grundsätzlich immer gleiches Grundthema ist, über dem der Komponist sein Tongebäude hat gemacht. Wir haben den Text vorher gerade gehört, jetzt spiele ich einmal den mittelgrossen Abschnitt und ich hoffe, dass euch das gefällt. Gabi Studer, nach der herrlichen Musik, die jetzt wir gehört haben, stellt man sich dann natürlich schon die Frage, wer feiert das auf und können die Leute das überhaupt machen? Jetzt vielleicht eine erste Frage an Eva. Wer ist der Walliser Kammerchor, den ihr dort präsidieren?
Der Walliser Kammerchor ist ein musikalischer Verein, der bestrebt ist, singen optimal zu pflegen, dem Namen Kammerchor verpflichtend. Das heisst, einem gewissen Schwierigkeitsgrad entsprechend das Liedergut kunstvoll und einfühlsam zu interpretieren.
Das ist natürlich eine Zielsetzung, die im Oberwallis eine ganze Reihe Chöre haben. Und der Walliser Kammerchor hat sicher schon eine Haufen Sachen in der Richtung gemacht. Seit wann gibt es denn überhaupt den Chor Frühstuder?
Der Walliser Kammerchor ist am 30. Dezember 1963 von den Dirigenten Herr Eugen Meyer-Fischb und Herr Gregor Müller-Brigg sowie ca. 20 weiteren Anwesenden gegründet worden. Als erster Präsident hat sich damals der Herr Thomas Schmidt von Brigg zur Verfügung gestellt und das für volle 20 Jahre. Amtsmüde, aber nicht sangesmüde, hat er die Präsidentschaft ebenfalls einem versierten und vereinsfreundlichen Sänger, dem Herrn Simon Burgener von Fischb, als Zitat Übergangspräsident können weitergeben. Aus dem Übergangspräsident sind immerhin 6 Jahre geworden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nach 17-jähriger Tätigkeit als Kassiere in Drehen zurückgetreten. Aber wie schon manchmal, erstens kommt es anders und zweitens als Modeicht. Seither bin ich Präsidentin von Walliser Kammerchor.
Das interessiert mich jetzt schon zu wissen, wie ein Stärk in diesem Chor überhaupt geschafft wird. Die dir das ganze Jahr fest proben und so und auftreten. Wie muss man sich das vorstellen?
Wir proben ein Konzert. Wir haben früher ganz im Anfang haben wir eigentlich mit 12 Proben, wovon weitgehend Stundenproben wird die Probe von 6:15 bis 8 bis die letzte Gesamtprobe, sind wir mehr oder weniger mit 12 rausgekommen. Aber eben je nach dem Schwierigkeitsgrad erfordert das euch mehr und für dieses Werk ganz bestimmt.
Frau Studer, ihr habt gerade davon geredet, dass eben jetzt so und euch zu Recht als Lelaudi bevorstehend. Aber ich nehme an, dass der Walliser Kammerchor noch ganz viele andere Werke hat aufgeführt. Welche seht jetzt ihr da?
Wir haben ein paar schöne Werke aufgeführt, wenn ich nur einzelne hier erwähnen kann. Das ist die Matthäus-Passion mit Aufführung in Fischb und Sitte. Der Rua David vom Honecker. Das Requiem vom Verdi. Brahms Liebeslieder, da haben wir mit Radioaufnahmen von Radio Bären. Das Requiem vom Dvorak. Wir haben Stabat Mater zweimal aufgeführt, einmal von Poulenc und einmal von Renato Paguzzi. Wir haben Gottesdienstmusik 2 von Ronald Biesecker und eben jetzt hier Lelaudi von Hermann Sutter.
Es bleibt mir jetzt eigentlich nur noch als Goethe zu wünschen, Frau Studer, und ein grosser Erfolg bei der Aufführung. Ich komme zurück zum Herrn Meyer. Herr Meyer, ja Gründer des Walliser Kammerchor war. Herr Meyer, wie Sie beim Bild Nummer 6 stehen geblieben? Und wenn Ihr einverstanden seid, lese ich jetzt gerade mal den Text. Der heisst, sei hochgelobet unser Schöpfer durch unsere Schwester Mutter Erde, die unser Leben hegt und unsere Schritte leitet und hervorbringt, der Früchte Fülle, Farben und Düfte der Blumen und Kräuter. Herr Meyer, was sagt euch das?
Ja, das ist sehr interessant, dass der Hermann Sutter dann für das, für die Mutter Erde, eine dunkle Stimme gewählt hat. Also ist eine Altstimme, die Altsolistin, für das prädestiniert. Und überall, wenn man also umgeschaut hat in der Literatur, wird gesagt, das ist vielleicht der verinnerlichste Teil von der Aussage, wie er das, der Text, in die Musik gesetzt hat.
Das die wir jetzt gerade mal kontrollieren. Die sehr weihevolle Musik durch dem völlig Paco geltet. Wir sind jetzt so beim Bild Nummer 7 und ich will dir wieder den Text von dem Bild lesen, und zwar ist da geschrieben: Dich preisen alle, hoher Meister, die deine treuen Jünger sind in verzeihender Liebe und geduldig tragen alle Krankheit und ungemessene Qualen. O selig jene, die deiner harren in Frieden, die von dir erhabener empfangen des Lebens Krone. Herr Meier, ich sehe gerade da auf meinem Blatt, dass da eine Art Zweiteilung ist. Hat der Herr Sutter das so extra gemacht? Hat es da irgendeinen Hintergrund?
In dieser Zeit ist in Assisi, vielleicht um wieder nach Italien zurückzugehen, ist ein Kampf zwischen dem Fürst und dem Bischof von der Stadt. Und die haben sich einfach nicht können einigen. Und dann haben sie, wie in der Schweiz mal der Bruder Klaus, haben sie dort mal den Bruder Francesco gerufen. Und der hat sie versöhnen. Und man sagt, und seine Gefährten erzählen, dann sind in dem Sonnengesang hier nachher das angefügt, reingefügt. Und wir hören zuerst den Solotenor. Sekundiert wird er durch einen dreistimmigen Frauenchor. Später und der ganze Chor und der Sopran, und es tut sehr schön, siebenstimmig, achtstimmig aufhören, a cappella.
Habt ihr vielleicht noch gerade sagen, was a cappella ist? Nicht aber, dass einer meint, das hat etwas mit einer Kapelle zu tun.
A cappella heisst also ohne Orchester, einfach der Chor ganz allein mit der Solistin.
Im Bild 8, was wir jetzt anschauen, da sehe ich einen Titel, der heisst Bass-Solo, Chor und Kinderchor. Jetzt, Herr Meier, ihr seid ja Gründer von der Fisperspatzen. Ich will dir mal fragen, was hätte da ein Chor in der spätromantischen oder fast modernen Harmonik überhaupt zu tun?
Ja, wenn wir nachher den Inhalt anschauen von dem Nummer 8, Gelobt seist du, Herr, unser Schöpfer, durch unsere Schwester, unseres Leibes sterben. Es wird also vom Tod geredet. Und das tut zuerst ein Bass, tut das zuerst singen, tief, einfach gemessenen Schrittes, fast ein Trauermarsch. Und dann übernimmt das nachher der Männerchor, vierstimmige Männerchor, und als obendran, wenn wir sagen, zwischen in der Höhe, vielleicht die Herzen höher als die höchste Tenor, ist der Kinderchor. Und das gibt einen ganz eigenartigen Effekt. Die reinen Kinderchorstimmen, die kein Vibrato haben, und dann die sinnlichen Stimmen vom Männerchor, die doch also ein gewisses Vibrato haben.
Ja, und die singen zu folgendem Text: Gelobet seist du, Herr, unser Schöpfer, durch unsere Schwester, unseres Leibes sterben, welchem keiner von den lebenden Menschen kann entweichen. Wehe denen, die in ihren sündigen Taten verderben. O selig jene, die in deinem heiligen Willen entschlafen, in Frieden ruhen, denn dem ewigen Tode sind sie entronnen. Herr Meier, wie Sie jetzt so bei Bild 9?
Im Bild 9 nehmen Kinder nochmal das Thema auf. Lob reiset. Und leiten es dann über zu der Melodie, die wir noch alle in den Ohren haben, vom Ite Missa Est. Nur tun sie dort einen anderen Text sagen, Ringratiate. Und dann kommt nochmal der Chor, mächtig. Und der Schluss ist in einem ganz fantastischen, weihevollen Amen mit den Solisten und Chor. Zuletzt auch wieder a cappella. So hört es auf, ganz leise und verhalten.
Ich sehe, Herr Meier, dass ihr da ganz ergriffen seid und ich will hoffen, dass eure Zuhörerinnen und Zuhörer etwas von diesem Werk mitbekommen. Ich tue vervollständigt sie doch noch den Text vom Bild 9 lesen. Er heisst: Lob preiset und benedeit unseren Herrn, naht ihm mit Danken, dient mit Freuden ihm aus tiefem, bescheidenem Herzen. Amen. Mit dem Text und eurer hübschen Musik, die werde ich hier die Sendung langsam zu Ende machen. Ich wollte nochmal alle im Oberwallis herzlich einladen, alle Musikfreunde und euch derer, was es einmal eines Tages sein wollen. Am 13. März, am Abend im 8., das ist ein Samstag, in die St. Martinskirche auf Fischb zu kommen und das Oratorium für Soli, Chor, Kinderchor, Orgel und Orchester vom Hermann Sutter Lelaudi zu hören. Auf vier Dienstes, wie wir gesagt haben, die Fischberspatzen, der Walliser Kammerchor, das Orchester Lelaudi und der Konzertmeister Paul Locher, die ganze Leitung, habt ihr, Herr Musikdirektor Eugen Meier. Ich danke euch für die Erläuterungen, die ihr uns hier über Radio Rotto zu diesem grossen Stück gegeben habt. Und ich danke euch auch für euch, Gabi Studer, für eure Ausführungen. Die Aufführung ist etwas ganz Grosses. Es hat ein Orchester von 60 Instrumentalisten, 80 erwachsene Sängerinnen und Sänger und natürlich auch noch 40 Fischperspatzen. Ihr habt gesehen im Laufe der Sendung, dass diesen Spatzen doch eine ordentliche Bedeutung zukommt. Ich wünsche euch, was verantwortlich seid für die Aufführung, alles Gute und will hoffen. Und wir wollen hoffen, dass am Samstag, 13. März, am Abend um 8. die Kirche in Fischb voll ist. Danke vielmals. Ich schließe jetzt mit der feinen Musik, die der Hermann Sutter zum Bild Nummer 9 gemacht hat. Oh.